Willkommen bei unserem Podcast Hörl, ein Mann, ein Wort. Der Podcast über politische Themen von Tirol bis Wien. Servus Franz.
Servus.
Unser heutiger Gast ist Universitätsprofessor Dr. Hackländer. Lieber Klaus, du bist Wildbiologe und Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien, kurz BOKU. Außerdem bist du seit 1. Januar 2021 Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Herzlich willkommen, Klaus.
Danke für die Einladung.
Euch beide vereint die Liebe zur Natur, den Tieren, der Hege und Pflege von jagdbarem Wild. Klaus, du hast ein Buch geschrieben. Er ist da, der Wolf kehrt zurück. Dort stellst du die Frage, ob ein ungefährliches Miteinander mit einem Raubtier überhaupt möglich ist. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Wildtieren. Was hat dich am Wolf und seiner Rückkehr fasziniert oder überrascht?
Also die Geschwindigkeit, wie er Europa wieder besiedelt hat, war schon beeindruckend, obwohl das natürlich nicht weltrekordmäßig ist. Wenn wir jetzt schauen, was der Goldschakal gerade vollbringt, dann ist es natürlich das, was der Wolf geschafft hat, vergleichsweise gering. Aber was man doch sieht beim Wolf, dass er diese Emotionen weckt. Jeder hat irgendwie eine Beziehung zum Wolf, auch wenn er vielleicht noch nie jemanden gesehen hat, hat jeder eine Meinung dazu. Und das bedeutet, dass wir nicht nur etwas Wildbiologisches hier vor uns haben, sondern etwas, was gesellschaftspolitisch relevant ist. Und das macht die Sache natürlich so spannend, weil wir auch aus unseren Disziplinen heraus mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten müssen, um das Management dieser Wildart in unserer Kulturlandschaft auch wirklich zu bewerkstelligen.
Franz, deine Meinung zum Wolf hast du bereits ein paar Mal geäußert. Schon 2024 wurde eine Anzeige gegen dich bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, weil du ein Notwehrrecht gegen Wölfe gefordert hast, um die Alm- und Landwirtschaft zu schützen. Was macht den Wolf für dich so brisant? Vor ein paar Wochen hattest du wieder eine Auseinandersetzung mit dem Wolf, also verbal. Kannst du kurz erzählen, was passiert ist und worum es ging?
Der konkrete Fall, warum ich jetzt vor Gericht stehe.
Ja.
Es war eine Bauernversammlung im Wahlkampf für die Nationalratswahl 2024 in Westendorf. Ungefähr so stallvoll Bauern und Bäuerinnen, Volksfeststimmung. Und die Redner waren etwas, sagen wir mal, sehr sparsam. Unser Herr Minister war sachlich zwar gut drauf, aber die Emotionen konnte er nicht gerade unbedingt wecken. Und dann hat man mich gebeten, halt auch noch ein paar Worte zu sagen. Und ich wollte dann den Laden ein bisschen hochgehen lassen und das ist mir auch gelungen. Es gab dann schallenden Applaus und ich habe irgendwie einen Satz gesagt, der jetzt den Staatsanwalt und das Gericht stört. Habe nicht gewusst, dass es einen Kamera im Raum gibt. Der liebe Mann, der diesen Film da gedreht hat, hat den auch noch großartig verbreitet. Und das ist natürlich zur Anzeige vom Tierschutzverein gekommen. Und jetzt darf ich vor Gericht stehen, weil die Verbreitung dieses Films, auf den ich gar keinen Einfluss gehabt habe und das ich ja gar nicht wollte, eine größere Öffentlichkeit erreicht hat. Der Mann, der das gemacht hat, der hat es auch eine Riesenfreude gehabt, weil er gesagt hat, der Hörler endlich einmal die Wahrheit gesagt und das müsste man schon unter die Leute bringen. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv und jetzt darf ich mich am 17. dann vor Gericht in Tirol verteidigen.
Was genau hast du gesagt?
Ich habe schon so etwas gesagt wie, wenn so ein Saufi auftaucht, dann tut sie schießen und eingraben. Aber der nächste Satz war dann, aber wir müssen natürlich auch die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Also die Kombination war jetzt vielleicht nicht ganz so scharf, wie es dann herausgekommen ist. Den Bauern hat es sehr gefallen, auch den Bäuerinnen und es war, wie gesagt, Wahlkampf.
Okay, zu dem Gesetz kommen wir später noch. Bevor wir in die Tiefen des Wolfslebens eintauchen, würde ich gerne kurz vorher klären, was ein Problemwolf überhaupt ist und wie er sich von einem normalen Wolf unterscheidet. Klaus, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick dazu geben?
Ja, also im Wildtiermanagement unterscheidet man den unauffälligen Wolf vom Problemwolf und vom Risikowolf. Diese drei Kategorien gibt's. Der unauffällige Wolf ist derjenige, den wir praktisch gar nicht merken, der nachtaktiv ist, der wild reist und keine Nutztiere. Ein Problemwolf ist einer, der ein unerwünschtes Verhalten zeigt, also kein unnatürliches, aber ein unerwünschtes Verhalten, indem er zum Beispiel unsere Nutztiere frisst oder in einem großen Ausmaß unsere Nutztiere frisst, wo es also wirklich schon zum wirtschaftlichen Schaden kommt, wo es Interessenskonflikte gibt zwischen Mensch und Wildtier. Und ein Risikowolf wäre dann einer, der tatsächlich auch uns Menschen gefährlich werden kann, der also keine Scheu hat vor dem Menschen und der vielleicht sogar auch an den Menschen gewöhnt ist und den Menschen mit Futter verbindet. Und das wäre natürlich dann etwas, was ein sehr großes Risiko mit sich bringt. Und üblicherweise werden Risikowölfe relativ rasch, wie man so schön sagt, aus der Population entnommen. Oder entnehmen in dem Fall bedeutet nicht immer gleich schießen, sondern könnte theoretisch auch bedeuten, dass man das Tier fangt, woanders hinbringt oder fängt und in Gefangenschaft bringt. Aber das sind alles sehr theoretische Dinge, die man da überlegt. Im Endeffekt läuft es meistens eben dann tatsächlich auf den Abschuss hinaus. Und das sind eben Dinge, die möglich sind, einen Wolf zu entnehmen, zu töten, auch wenn der aktuell noch in Österreich streng geschützt ist. Aber da sind wir ja gerade auf dem Weg dazu, dass er eben nur noch geschützt ist und nicht mehr streng geschützt. Und dann wird das in Zukunft sicherlich noch einfacher werden, als es jetzt schon ist.
Eine kleine kurze Zwischenfrage. Das heißt, der Risikowolf ist eigentlich nur ein Risikowolf, weil der Mensch ihn rangefüttert hat?
Das ist ein Beispiel dafür. Ein Risikowolf kann natürlich auch ohne Anfütterung tatsächlich zu einem Risiko werden, wenn er einfach von Natur aus keine Scheu hat vor dem Menschen oder wenn er gelernt hat, dass der Mensch für ihn keine Gefahr ist, dem Menschen sich sehr annähert und ein aggressives Verhalten zeigt.
Mhm. Welche Ansprüche stellt denn ein Wolf an den Lebensraum? Wie kann man ihn daran hindern, die Nähe zum Menschen zu suchen?
Also das Besondere beim Wolf ist, und deswegen führt es ja auch oft zu Konflikten, dass er eben kein Spezialist ist, so wie wir das beim Luchs zum Beispiel kennen, ja? Der auf eine ganz bestimmte Beute angewiesen ist und der einen ganz bestimmten Lebensraum braucht, für den ich dann auch entsprechend Schutzgebiete ausweisen kann. Der Wolf ist ein Generalist oder auch ein Opportunist, der kann überall leben, wenn der Mensch ihn nur lässt. Was er braucht, ist was zu fressen und ein bisschen Ruhe und Sicherheit. Und wenn ich ihm das biete, findet er das natürlich auch im urbanen Raum oder eben auch im dicht besiedelten Raum. Das ist theoretisch möglich, führt natürlich dann entsprechend zu Konflikten, weil wir eben nicht in einem Paradies leben für Wölfe, sondern in einer Kulturlandschaft, wo es Interessenskonflikte gibt, wo es berechtigte Landnutzungsinteressen gibt vom Menschen und wo es natürlich dann bei Übergriffen auf Nutztiere auch entsprechend zum großen Ärger kommt und natürlich auch zu viel Emotionen, die mit dem Töten von Nutztieren durch Wölfe jedenfalls immer in Verbindung stehen.
Franz, ist der Wolf in Tirol ein reales Problem oder auch eine gesellschaftliche Spannung zwischen Stadt und Land?
Ich würde meinen, beides. Ein reales Problem deshalb, wenn ich es jetzt auf die Landwirtschaft herunterbreche. 30% des Futters, also die Grundlage für die Landwirtschaft, wird auf den Tiroler Almen produziert. Das alleine zeigt schon, wie wirtschaftlich wichtig für die Tiroler Landwirtschaft, die ohnehin enorm unter Druck ist. Ich verweise nur darauf, dass bei uns ein durchschnittlicher Milchbau ungefähr 25 Kühe im Stall hat. In Europa, glaube ich, sind es weit über 200 oder sogar noch höher. Das heißt, unsere Bauern kommen enorm unter Druck, weil diese kleingeführten Betriebe eigentlich ja nur überleben können, wenn Familie mit Tourismus ein bisschen was macht, daneben etwas arbeiten geht und so weiter, weil der Milchpreis offenbar auch nicht in die entsprechende Höhe zu treiben ist. Das heißt, die Almen sind ein wirtschaftlich wichtiger Bereich für die Bauern. Gesellschaftspolitisch ist es natürlich auch ein Problem. Deshalb auch der Konflikt zwischen Stadt und Land, weil eigentlich der Städter und die urbane Bevölkerung schon sehr dazu neigt, Fleisch aus dem Regal zu holen und von der Tötung des Tieres nichts mehr zu wissen. Weil die städtische Bevölkerung natürlich auch dazu neigt, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Wir brauchen keine Kraftwerke, der Strom kommt ja eher aus der Steckdose. Und dieses Verhalten heute, die Schlachtung eines Tieres, die man ausblendet, führt erstens dazu, dass Lebensmittel massiv verschwendet werden. Es gibt keinen Respekt vor Lebensmitteln, als Wirt weiß ich das. Und es führt aber auch dazu, dass es eine Romantisierung der ganzen Situation gibt. Und das, was der Herr Professor, was du gerade gesagt hast, da liegt ja gerade das Problem beim Wolf. Der Wolf ist sicher ein ausgezeichneter Jäger. Und der Wolf, der sich nur am Wild gut tut und weiterzieht, ist ja nicht das ganz große Problem. Das Problem ist, dass er natürlich ein Opportunist ist. Und es ist viel leichter, Schafe zu reißen, wie ein Hirsch oder ein Reh oder eine Gams zu kriegen. Und dort fängt das Riesenproblem an. Deswegen ist für mich eigentlich ja jeder Wolf, der in unserem Gebiet erscheint, ein Problemwolf.
Und gibt es Gebiete, in denen sich der Wolf besonders wohlfühlt? Welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem?
Also er fühlt sich, wie gesagt, dort wohl, wo er Sicherheit und Nahrung findet. Und das können dichte Wälder sein, das können aber eben auch Offenlandschaften sein. Und wenn er mitbekommt, bei uns gibt's Nutztiere als leichte Beute, dann wird er sich auch dort wohlfühlen. Das ist ja genau das Thema, was der Franz angesprochen hat, dass wir in unserer Kulturlandschaft einfach für den Wolf eine sehr große Menge an Nahrung zur Verfügung stellen. Wenigstens glaubt es der Wolf, weil wir so viele Nutztiere haben. Im Alpenraum sind mehrere hunderttausend Schafe, Rinder auf den Almen jeden Sommer. Und das bedeutet natürlich zusätzlich zu den auch hohen Wilddichten einfach ein Paradies für einen hungrigen Wolf. Wir sind Einwanderungsland, was den Wolf angeht. Wir haben relativ wenig Rudel, aber wir haben sehr viele Zuwanderer, die aus den benachbarten Beständen, aus unseren Nachbarländern einwandern, sich auch hier wohlfühlen, aber eben auch dann tatsächlich zu Konflikten führen. Übrigens, auch wenn eben diese Konflikte so massiv sind, die Hauptnahrung ist und bleibt natürlich das Wildtier. Also Rehe, das ist wohl die Größe, die er am liebsten hat. Aber auch Überläufer, also Schwarzwild zum Beispiel oder auch Kälber vom Rotwild nimmt er ganz gerne. Man sieht aber auch, dass das Wild sich auch entsprechend anpasst. Vor allen Dingen dann, wenn es sozial lebt und mobil ist. Also alle Arten, die Schwierigkeiten haben, auszuweichen. Das sind üblicherweise diejenigen, die territorial sind, so wie das Reh. Die verteidigen Territorien. Und wenn der Wolf sein Territorium auch im Reh-Territorium hat oder umgekehrt, dann ist es halt schwierig fürs Reh dort zu überleben. Andere Wildarten, die rotten sich dann halt größer zusammen. Schwarzwild macht das oder macht größere Rudel, passt sein Verhalten an, weicht auch dem Wolf eventuell lokal aus. Aber das führt natürlich auch wiederum zu einer entsprechenden Reaktion, weil größere Ansammlungen von Tieren können natürlich dann auf einmal auch zu einem Wildschaden führen, der vorher maximal ein kleiner Wildeinfluss war, der aber verträglich war. Das heißt, hier kommt eine ganze Kaskade von Wölfen, selbst wenn der jetzt nicht die Beute beeinflusst, indem er sie frisst. Er beeinflusst die Beute, indem er sie nicht frisst, aber lenkt. Und in unserer Kulturlandschaft haben wir verschiedene Instrumente entwickelt, um Wildtiere zu lenken. Durch Fütterung, durch Wildeselsflächen, auch durch Jagd. Und wir haben sozusagen eine Situation geschaffen, mit der es mehr oder weniger ging, diese hohe Zahl an Wildtieren, die wir in unserer Kulturlandschaft haben, zu integrieren. Jetzt kommt ein neuer Player hinzu, oder besser gesagt, der ist schon da und mischt das Ganze durcheinander. Das ist natürlich unbequem, weil man jetzt auf einmal umdenken muss, weil das mit Winterfütterungen, Wintergattern und solchen Dingen einfach vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, weil das Wild sich dort nicht aufhalten möchte, weil es sich einfach unsicher fühlt. Und da bedeutet das eben, dass man auch mal neue Wege geht und vielleicht auch mal schaut, wie machen das unsere Nachbarn und vielleicht auch liebgewordene Traditionen aufgibt. Wenn es aber um Existenzen geht, und das hat Franz angesprochen, bei den Bauern, die mühsam oberhalb der Waldgrenze unsere extensiven Weiden bewirtschaften, die wunderschöne Landschaft im Alpenraum praktisch darstellt und die auch touristisch einfach wichtig ist, wenn dort der Wolf diese Nutzungsform in Frage stellt, die ja ohnehin unter Druck ist, ja, wir sehen ja in Betriebe sterben, dass der Wolf vielleicht jetzt einfach nur noch beschleunigt, dann müssen wir uns als Gesellschaft auch fragen, was wollen wir eigentlich? Ja, weil wenn die Almen nicht mehr bestoßen werden, dann haben wir nicht nur eine fehlende Bewirtschaftung der Hütte, die uns vielleicht als Wanderer oder als Mountainbiker lieb ist, sondern wir haben natürlich auch eine Verbuschung und später Verwaldung von Offenlandschaft. Das muss ein gesellschaftlicher Diskurs eben sein. Was wollen wir eigentlich und zu welchem Preis nehmen wir in Kauf, dass Wölfe im Prinzip sich in Österreich wieder ausbreiten? Das muss diskutiert werden, weil wir haben alle ein gewisses Ziel, wie unsere Landschaft auszusehen hat. Wir haben aber auch, ich denke mal, eine Verantwortung den Bauern und Bäuerinnen gegenüber, die ja für uns die gesunden Lebensmittel produzieren und auch eben Landschaften gestalten. Und da müssen wir alle mit ins Boot nehmen, die hier Interesse daran zeigen, dass wir gemeinsam uns überlegen, wo und wie viel Wölfe können wir uns in Österreich leisten, ohne diese Dinge, die für uns zur Kultur gehören, in Frage zu stellen.
Du hast jetzt mehrere Themenaspekte angesprochen. Ich würde noch mal gerne zurück auf die Alm. Welche Maßnahmen gibt es denn dann zum Herdenschutz? Und wie realistisch wäre das auf alpinen Geländen wirklich? Franz, vielleicht hast du dazu auch eine Meinung.
Ja, wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel. Ich verweise ja noch einmal auf die Psychologie der Schafzüchter, der Familien, die Tiere halten, die sie großziehen, die sich am Lämmchen erfreuen. Vorgestern im Sturweital Auftritt der Alm nach 48 Stunden, 10 oder 15 tote Schafe, die in der Gegend herumgelegen sind, und die ganzen Bauern haben ihre Schafe wieder in das Tal getrieben. Also das Problem ist real und es ist da. Wir sind eine Kulturlandschaft, wir sind ein Land, das nicht nur Kulturlandschaft ist, mit einer langen Tradition. Und dass diese Tiere ausgerottet wurden, hat einen Hintergrund gehabt. Vielleicht wirtschaftlich noch den größeren, wie wir den heute sehen. Weil man auch nicht vergessen darf, dass Tirol einst theoretisch nur 13% bewohnbare Fläche hat, aber mit fast 45 Millionen Touristen und 800.000 Einwohnern, natürlich ist Tirol hier schon auch sehr dicht besiedelt, überhaupt, weil wenn man das Freizeitverhalten unserer Gäste, aber vor allen Dingen auch der Einheimischen, die ja wirklich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, Winter wie Sommer, Frühjahr wie Herbst, in den Wäldern im Gebiet unterwegs sind. Wenn man das alles beachtet, dann sind wir eigentlich schon ein Land, das sehr intensiv bewirtschaftet wird. Also das Stubaital lehrt uns ja gerade, dass es eine reale Bedrohung gibt. Und jetzt zum Schutz der Almen. Wir haben eine Topografie, wo vieles nicht funktioniert. Wir haben jetzt 4 oder 5 Almen in Tirol, die mit einem Umzäunungsprojekt arbeiten, kostet mehrere 100.000 €. Ich bin überzeugt, bei fast 2.000 Almen ist die Gesellschaft niemals bereit, diesen Aufwand zu zahlen. Und dieser Aufwand hat ja noch eine andere Kehrseite, und ich werde emotional dabei. Wenn ich dann von Einzäunungen höre, muss man wissen, dass man ein Gebiet, das hochalpin ist, das der Mensch für sich als Tourengeher, als Radfahrer frei bewegt haben will, dass wir dieses Gebiet auf einmal herausschneiden wie ein Mosaik. Und Lebensräume der Gams, des Rehwilds, des Rotwilds durchschneiden. Auch möchte ich nicht wissen, was mit manchen Vögeln passiert, wie unsere Tetronen, also Spielhähne und Auerhähne. Da steht auf einmal Elektrozäune dort, und ich bin selber Schafbauer, ich habe 45 Schafe derzeit. Ich habe diese Elektrogitter weggegeben, weil wenn wir die verwendet haben, sind die jungen Witter, die haben sich in diesen Zäunen verfangen. Und dann ist es die Frage, was ist stärker, die Batterie oder das Herz dieses Tieres? Weil das wird zu Tode gezuckt. Und das passiert tagtäglich auf diesen Zäunen, an die sich das Wild ja nicht gewöhnt hat, die auf einmal ein Riesenhindernis für das Wild dastehen und wo man sich dann auch verfangen kann. Also die Auswirkungen des Schutzes vor dem Wolf hat ja beispielsweise im Tourismus ganz andere Ausmaße. Das war jetzt das Ausmaß für den Lebensraum, für den Berglebensraum, für das Wild dort. Wenn ich da mit Hütehunden anfange, dann muss man wissen, dass diese Hütehunde mit Schafen hochgezogen werden, damit sie die als Brüder und Schwestern dann auch beschützen. Die machen aber keinen Unterschied, ob ein Wolf daherkommt oder Dackel aus München kommt. Und ich warte gerade noch, bis irgendwann eine Münchnerin mit ihrem Dackel in den Wald hineingeht und dann schreiend mit der Leine herauskommt. Also das wird ja auch noch kommen. Also beides taugt nicht. Und deshalb muss die Anzahl der Wölfe erstens so klein wie möglich gehalten werden. Und es muss natürlich durch Bejagung, durch Notwehrmaßnahmen und deshalb das Notwehrrecht für die Bauern. Wenn ein Fuchs oder ein Marder am Hof erscheint, kann der Bauer ihn erschießen. Wenn ein Wolf auf der Alm erscheint, brauche ich nicht zuerst die Verwaltung in Innsbruck zu bemühen, die Politik zu bitten, dass ich einen Abschuss kriege, weil das wird dem Wolf ziemlich wurscht sein. Der Wolf ist möglicherweise dann schon viele Kilometer wieder weiter. Also muss es da eine Möglichkeit geben, dass wir relativ schnell reagieren. Und ich denke, die gesetzlichen Voraussetzungen, auf die müssen wir hinarbeiten. Und da vertraue ich natürlich auf dich, Herr Professor, mit deiner Sachkunde. Weil ich habe ja auch gehört, du hättest ja Gutachten gemacht, dass der notwendige Erhaltungszustand des Wolfes bereits in Österreich ja schon erreicht ist.
Ja, das ist ein ganz großes Gerücht. Also so ein Gutachten gibt es von mir nicht. Was wir gerade vom Institut gemacht haben, ist, dass wir ein Modell berechnet haben, wie viel Lebensraum bietet Österreich und auch wie groß ist das Konfliktpotenzial. Und das ist natürlich eine Grundlage auch dafür, künftig Entscheidungen zu fällen von wegen, wie ist denn eigentlich bei uns die Situation in Bezug auf die Mindestgröße an Wölfen, die es braucht, um den sogenannten günstigen Haltungszustand zu erreichen. Und daran arbeiten wir noch. Im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung. Die Wissenschaft ist natürlich hier beratend gerne dabei, aber man sollte auch von uns jetzt nicht zu viel verlangen. Auf jeden Fall möchte ich nochmal auf den mal Herdenschutz zurückgehen. Einen ganz wichtigen Punkt, Franz, den du da angesprochen hast. Übrigens, die Hunde, die du gemeint hast, sind die Herdenschutzhunde, nicht ja. Die Hütehunde. Die Hütehunde lenken ja sozusagen geführte Herde, die von einem Schäfer begleitet wird. Du meinst ja diese Herdenschutzhunde, genau. Die tatsächlich in Hinterzaun, in Nachtpferchen oder eben auch tagsüber gemeinsam mit Schafen oder Ziegen gehalten werden. Und das ist theoretisch natürlich alles machbar. Elektrozaun, Hunde oder eben auch andere tierische Helfer, wenn ihr Alpakas und Esel und alles Mögliche ausprobiert. Das geht theoretisch, Aber gerade beim Zaun kommen wir relativ schnell an unsere Grenzen im alpinen Lebensraum, weil das eine ist der Aufwand, den Zaun dort hinzuschleppen. Der zweite Aspekt ist, ist es überhaupt technisch möglich, dort Stempen in den Boden zu hauen, um den Zaun zu errichten? Und dann muss ich natürlich auch noch sehen, wie aufwendig es ist. Ich muss diesen Zaun ja täglich kontrollieren. Du hast gesagt, gehen auch Tiere hinein und zerstören sozusagen die Funktionsfähigkeit des Zaunes, weil sie dort zugrunde gehen und den Stromfluss unterbinden. Das heißt, ich muss kontrollieren, wächst die Vegetation rein und so weiter. Und das bedeutet einfach einen Personalaufwand. Die meisten Bauern, die hier betroffen sind, machen das im Nebenerwerb. Und das ist einfach nicht leistbar. Wir haben also, was uns fehlt, ist nicht Kilometer Zaun oder Herdenschutzhunde in erster Linie, sondern ist der Mensch, den es braucht für einen Herdenschutz. Und da kann man natürlich auch im alpinen Raum einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass wir einerseits diese Menschen nicht haben und zweitens, dass es, selbst wenn wir sie hätten, technisch manchmal gar nicht möglich ist, die Zäune zu errichten. Und den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, Franz, dass das natürlich auch den Lebensraum zerschneidet, der wird in der Diskussion leider noch viel zu kurz gefasst, diese Argumentation. Weil wir müssen uns überlegen, wenn wir diese 450.000 Nutztiere im Alpenraum haben, österreichweit, und ich müsste sie theoretisch alle noch jetzt mit Elektrozäunen über dem Sommer schützen vor Wolfsübergriffen, dann arbeite ich ja dem Artenschutz oder dem Naturschutz sogar entgegen. Genau. Weil diese Flächen, auf denen die Tiere sind, ist ja der Lebensraum für andere streng geschützte Arten. Stellt also einen Lebensraum dar, wo ich zwei Schutzgüter habe. Einmal den Wolf und einmal irgendwie ein zum Beispiel den Birkhuhn oder andere Arten, Schneehase und so weiter, die dort Eselsfläche, Beißplätze und so weiter haben. Also ich zerschneide den Lebensraum. Viele dieser Flächen, die jetzt extensiv beweidet werden, sind ja auch FFH-Schutzgebiete, Natura 2000, Landschaftsschutzgebiete, die jetzt überall vollzustellen mit Zäunen. Muss man sich auch überlegen, ob man das will, was man da sozusagen auch aus naturschutzfachlicher Sicht aufgibt. Also mich wundert es tatsächlich, dass bei den Naturschutzverbänden viel mehr die Forderung kommt, Zäune aufzustellen, um Schafe zu schützen, statt den offenen Diskurs mal zu beginnen, wie viel Zaun wollen wir eigentlich im alpinen Lebensraum, wo es eben nicht nur Wölfe und Schafe gibt, sondern eben auch andere Arten, die charakteristisch sind und die auch durch Klimawandel, durch Overtourism und so weiter unter Druck stehen. Wenn wir jetzt auch noch den Lebensraum fragmentieren, zerstückeln, mosaikartig, hast du gesagt, Franz, dann verlieren wir vielleicht noch ein paar Arten als Nebeneffekt vom Schutz unserer Nutztiere. Und das muss man diskutieren. Und die Frage ist natürlich, was mache ich, wenn ich nicht schützen kann oder nicht schützen will, weil ich zum Beispiel sage, diese Fläche sollte nicht eingezäunt werden. Dann kommen wir natürlich zum Thema Schießen. Und du hast natürlich jetzt gesagt, okay, wenn ein Fuchs kommt und so weiter, dann kann der Betroffene schießen, wenn er denn die Jagdausübungsberechtigung hat. Aber da sind wir ja auf dem Weg dorthin. Also ich denke, dass die Zukunft relativ klar sein wird, dass wir genauso wie andere Länder in Europa, die den Wolf nie verloren haben, auch eine sehr entspannte Umgangsform finden werden mit dem Wolf. Nämlich dann, wenn wir auf einem Niveau ankommen, wo wir sagen, der Wolf ist auch in Österreich nicht mehr gefährdet oder der Beitrag Österreichs für die europäische Wolfspopulation ist so groß, dass man jetzt auch entsprechend eingreifen kann, nicht nur Problemwölfe oder Risikowölfe zu entnehmen, sondern tatsächlich auch jagdlich zu regulieren, scheues Verhalten zu fördern, freche, unvorsichtige Tiere rasch zu entnehmen, dass sie das nicht weitergeben. Wir brauchen Wölfe in Österreich, die den Menschen meiden. Und in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft bedeutet das auch größere Flächen, wo der Wolf tatsächlich sich nicht etablieren sollte, wenigstens keine Rudel aufbauen sollte. Das heißt, wir brauchen auch in Österreich eine wildökologische Raumplanung, damit der Wolf tatsächlich auch noch ein gewisses Image hat und nicht wieder komplett ausgerottet werden möchte von der ländlichen Bevölkerung, die ja die direkte betroffene Gesellschaftsschicht ist.
Ich finde zum Beispiel dieses Kärntner Modell, finde ich eigentlich ganz eine gute Geschichte, einfach geografisch ausgewählte Weidegebiete Und dort gilt dann Schuss auf Sicht. Nicht warten, bis der Wolf dann reißt, sondern wenn der Wolf auch da auftaucht, dann muss man handeln. Und zwar sofort handeln. Und ich denke, die haben das gar nicht so schlecht auf dem Weg da. Das sollte man vielleicht einmal überlegen, ob man das nicht machen könnte. Ich wollte noch etwas sagen, weil vorher das Rotwild der Fall war. Wir schießen in unserer Gerloser Jagd, und ich bin Jagdaufseher, Tiroler Jagdaufseher schon seit 30 Jahren, und die Jagdleiter dort schießen derzeit ungefähr 150 Stück Rotwild. Das ist eine enorme Arbeit. Rotwildreduktion geht über die Tiere, also über Kälber und über Tiere. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn der Wolf 20 Stück reißt und ich die am Abschussplan habe, weil das ist eine enorme Arbeit, die man weg hat. Nur das Problem ist, wie du schon gesagt hast, das Rotwild verhält sich dann natürlich anders, ist schon klar. Und wir sind natürlich auch vom Jagdgesetz gezwungen, im Winter zu füttern. Das geht in der hochalpinen Landschaft, geht es nicht, ohne dass man mit der Fütterung nichts macht. Und wenn der Wolf natürlich irgendwann überreißt, dass diese Winterfütterung dann das Frühstücksbuffet für ihn ist, dann passiert Folgendes, dass das Rotwild halt in den Einständen stehen bleibt und dort zu schälen beginnt, also enorme Waldschäden hat. Und das Kreislauf schließt sich wieder, der Förster kommt dann daher und sagt, so geht das nicht. Wir haben hier Schutzwälder, wir haben das und das und das. Also die Diskussion, die wir sowieso ständig mit dem Grundeigentümer, mit den Waldbesitzern, mit den österreichischen Bundesforsten, mit den Forstfachleuten führen, die kommen dann noch verstärkt daher. Und am Ende des Tages heißt es dann Totalabschuss beim Rotwild. Also es sind immer die anderen, die leiden. Deshalb schauen wir, dass wir den Wolf so klein wie möglich halten. Und da gibt es eine ganz tolle Zahl. Die Schweden sagen, 150 Wölfe sind genug. Wenn wir das auf Österreich herunterbrechen, wären es 25 für die Republik. Mit dem könnte man ja auch leben. Und ich glaube, 108 haben wir schon erreicht jetzt. Also dieser gute Erhaltungszustand müsste ja eigentlich schon erreicht sein. Also für Tirol würde er ohnehin reichen.
Also die Schweden, die wollen 300 haben. Das Land ist natürlich auch viel größer. Man sieht aber auch in Schweden, dass es gar nicht so einfach ist, diese Abschussquote dann zu erfüllen. Ja. Weil natürlich vermeidet der Wolf auch, geschossen zu werden. Natürlich ist es auch weitläufiger und dementsprechend auch schwieriger, in Schweden das zu tun. Aber die 100x Wölfe, die wir jetzt in Österreich nachgewiesen haben, das ist ja kein Bestand, der sich selbst reproduziert. Ja? Unser Problem ist ja nach wie vor noch, dass wir, wenn wir den günstigen Haltungszustand berechnen wollen, natürlich auch Rücksicht nehmen sollten auf die Tiere, die sich hier fortpflanzen und nicht nur die Durchwanderer, die vielleicht auch nur ganz kurz in Österreich mal vorbeischauen und irgendwann nachgewiesen werden. Das heißt, wir haben ja nicht zeitgleich 100x Wölfe bei uns, sondern es wurden in einem Jahr 100x Wölfe nachgewiesen. Und das ist sicherlich auch nicht 100%, sondern wahrscheinlich nur ein Teil davon, weil wir ja kein systematisches Monitoring durchführen. Auf jeden Fall zeigt es ja auch, was du angesprochen hast mit dieser Kaskade an Dingen, die da kommt. Kommt der Wolf, dann ändert sich das Verhalten vom Rotwild, dann gibt's Ärger beim Förster und so weiter und so fort. Zeigt uns natürlich auch, dass wir vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge, die bei uns ganz normal sind, einfach überdenken. Das heißt, ist zum Beispiel unsere Schalenwilddichte zu hoch? Brauchen wir tatsächlich 450.000 Nutztiere im Alpenraum, jetzt wo der Trend hingeht zum veganen Leben und so weiter? Da stellt natürlich vieles in Frage. Aber ich wollte auch ein bisschen deinen Puls in die Höhe bringen, um zu sehen, wie du darauf reagierst, lieber Franz. Denn der Wolf ist ein richtiger Gamechanger. Ja? Der hinterfragt Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Der reißt uns aus einer Komfortzone heraus. Und das tut uns, glaube ich, ab und zu mal ganz gut. Jedenfalls, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass der Wolf nicht den Takt vorgibt, dass wir hinterherrennen, was da passiert. Und dafür brauchst du ein aktives Management. Dafür brauchst du ein gutes Monitoring und dafür brauchst du gute Zahlen, damit man auch weiß, wo stehen wir tatsächlich beim Wolf, wie ist unser Beitrag zum Wolf, und man sollte sozusagen das Leben des Menschen nicht vom Wolf diktieren lassen oder von den gesetzlichen Vorgaben, die völlig veraltet sind. Aber es lohnt sich trotzdem mal, ein paar Sachen zu hinterfragen und auch zu merken, zum Beispiel, wie wertvoll für uns als Gesellschaft diese Kulturlandschaftsnutzung im Alpenraum tatsächlich ist, dass man das auch wieder mal wertschätzt und auch erkennt vielleicht, wenn die Diskussion dazu führt, dass es für uns wichtiger ist, eine artenreiche, extensive Beweidung zu haben, als eine hohe Anzahl an Wölfen. Da sollte man ganz offen als Gesellschaft drüber diskutieren.
Ja, die Diskussion gehört ja auch entsprechend befeuert. Es wäre vielleicht eine Lösung, dass wir den Wolf dazu bringen, dass er vegan wird. Dann hätten wir auch ein großes Problem gelöst. Aber das wird ja wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Ich verweise nur noch einmal auf unsere Berglandwirtschaft, die von der Struktur her in Europa einfach zu klein ist. Und das sehen wir auch in Österreich. Wir haben dort Höfe mit 20, 30 Stück Vieh. Die ganze Familie hilft zusammen. Gerade jetzt ist die Heuernte am Laufen. Überall sind die Leute am Feld draußen beim Arbeiten. Und da gibt's ja oft nur die Möglichkeit, wenn man das neben dem Beruf macht oder wenn in der Familie irgendetwas passiert ist, dass wir auch von der Milchwirtschaft weggehen muss. Und dann bleibt nur noch, dass man Tiere weidet und Fleisch produziert, hervorragendes Fleisch produziert. Und deshalb kann die Bewirtschaftung auf der Alm, auf der Weide, und weil man vergisst ja auch, die Tiere kommen ja bei uns auch, sobald Gras wächst, kommen die ja bereits auf der Hofweide, gehen dann auf die Alm, kommen wieder zurück und grasen dann die Felder noch einmal ab. Das ist ja auch eine unglaublich tierschutzgerechte Haltung. Noch dazu, wenn jetzt auch die Laufstellen alle noch kommen. Also Tierschutz, tierartgerechter geht es ja nicht mehr. Aber da hat der Wolf keinen Platz, weil der Wolf stört das ganze System. Und deshalb bin ich der Meinung, so wenig Wölfe wie möglich, die Wölfe gut bejagt, dann sind sie scheu genug und dann meiden sie den Menschen und möglicherweise auch die Nutztiere.
Auf das wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, ja? Mhm.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Es wird immer wieder über ausgesetzte, gechippte Wölfe gesprochen. Was ist denn daran?
Das ist jetzt eine Frage an den Wissenschaftler, oder? Also natürlich kommen diese Gerüchte immer wieder. Jetzt war ja auch kürzlich ein Vorfall von einem Goldschakal auf Sylt, wo auch gleich hieß, der ist im Auto rübergekommen. Man sollte nicht unterschätzen, wie weit und wie unerkannt Wildtiere tatsächlich Strecken hinter sich bringen können. Nachgewiesenerweise durch Besenderungen oder auch durch DNA können Wölfe weit über 1000 Kilometer wandern, auf der Suche von ihrem Geburtsgebiet ausgehend hin zu einem eigenen Territorium, einem eigenen Revier, einem eigenen Paarungspartner, den sie irgendwo suchen. Das heißt, es braucht niemanden, der Wölfe im Kofferraum nach Tirol bringt. Die kommen von alleine. Und ich glaube, es lenkt ein bisschen vom eigentlichen Problem ab, wenn man jetzt diese Thematik anspricht und sagt, ja, die können ja gar nicht her. Natürlich kommt er von alleine her. Und das ist ein europäischer Teil der Biodiversität, die wir haben. Und also es finde ich ein bisschen müßig, jetzt drüber zu reden, dass da irgendwelche Naturschützer Wölfe mit dem Kofferraum gefüllt nach Österreich gebracht haben. Das schaffen die Wölfe auch ohne Menschen. Viel besser sogar.
Allerdings, kleiner Einwand dagegen. Für mich ist immer noch nicht beantwortet, die beiden Wölfe, die vor wenigen Jahren einer auf der Brennautobahn, die Autobahn ist eingezäunt, einer auf der Brennautobahn ums Leben gekommen ist und einer auf der Arlbergstraße. Also beide waren in diesem Jahr, glaube ich, sogar die einzigen Wölfe, die mehr oder weniger erlegt wurde, aber allerdings mit dem Auto. Und ich frage mich, wer Wolf auf die Autobahn kommt, wenn die Autobahn eingezäunt ist. Also diese Frage ist immer noch offen.
Aber jede Autobahn, du bist ja auch Autofahrer, Franz, jede Autobahn hat ja Auffahrten.
Ja.
Erstens können Wölfe natürlich diese Auffahrten nehmen und zweitens unterschätzt man auch, dass diese eingezäunten Autobahnen keine Barriere darstellen, weil diese Wildzäune, da kann der Wolf drüber klettern oder drüber springen. Ja, das ist ja keine, auch ein Hirsch kann über einen Wildzaun relativ leicht drüber springen, wenn er will oder muss. Deswegen kommen ja auch eben manchmal Schalenwildarten auf der Autobahn zu Tode. Also das wundert mich nicht und auch Wölfe sind Opportunisten, was ihre Wege angeht und es ist natürlich viel besser auf trockenem Asphalt unterwegs zu sein, als vielleicht im nassen Untergrund. Vor allem, wenn es nachts ist, ist man ja auch mehr oder weniger geschützt. Und wenn Wölfe, wir haben sie als Opportunisten bezeichnet, wenn Wölfe lernen, dass Menschen keine Gefahr darstellen, dann lernen sie auch, dass Autos oder Straßen keine Gefahr darstellen. Aber es ist natürlich ein Trugschluss. Auch in Deutschland ist es so, von den Statistiken, wo es ja deutlich mehr Wölfe gibt, ein paar tausend mittlerweile, und dementsprechend auch die Statistiken bin valider sind, Haupttodesursache ist nach wie vor Straßenverkehr, weil sie das unterschätzen. Das haben sie in der Evolution nicht gelernt, dass Gegenstände dann mit 100 Stundenkilometer auf den Zug kommen. Die unterschätzen das einfach, so wie kleine Kinder das ja auch nicht einschätzen können, müssen sie auch erst lernen. Und beim Wolf ist dieser Faktor Straßenverkehrstod tatsächlich sehr dominant.
Also nicht gechippte oder mit dem Anhänger angebrachte Wölfe, die auf der Autobahnrestauration ausgelassen wurden.
Das halte ich für ausgeschlossen, weil das wäre, also wenn das jemand machen würde, wäre er ziemlich bekloppt, weil es ist so ineffizient, das zu tun. Die kommen eh von alleine und ausschließen kann man nie was, aber.
Ich will es ja auch nicht unterstellen. Es war nur interessant, dass in dem Jahr nur zwei auf der Straße erlegt wurden, glaube ich. Wobei schon klar ist, das sage ich auch als Jäger, nicht? Einen Wolf zu erlegen oder zu entnehmen oder wie man immer man das benennt, da jagt man einen ganz geschickten Jäger, den muss man zuerst einmal in die Reihe bringen. Also das ist meistens Zufall oder gar nicht.
Ja. Also man sieht es ja auch in der Schweiz. Ja, wir haben ja in der Schweiz ein sehr rigoroses Vorgehen mittlerweile. Über 100 Wölfe wurden jetzt legal im Herbst in der Schweiz entnommen, um die Population auf einem tieferen Niveau zu bringen, von dem man wieder dann weiter langsames Wachstum ermöglichen möchte. Und das haben Profis gemacht. Ja, das war die Wildhut. Die haben sich schwer getan und haben auch vieles von dem, was sie machen wollten, nicht erreicht. Selbst wenn man ein Rudel hat, wo man weiß, wo es sein Territorium hat und wo die Plätze sind, wo man sich regelmäßig vorfindet, die haben so ausgeprägte Sinne und diese Koexistenz zwischen Wolf und Mensch ist so lange, dass der genau weiß, was natürlich ihm droht, wenn der Mensch als Gefahr gesehen wird und dem natürlich viel früher ausweichen kann. Ihre Sinne sind viel besser ausgebildet als unsere. Selbst wenn wir Nachtsichttechnik und so weiter haben im Gebirge, ist es einfach unheimlich schwierig, dem Wolf wirklich auf die Schliche zu kommen. Und bei uns Menschen geht es ja nur um einen nicht erfüllten Abschuss. Beim Wolf geht es ums Überleben und damit hat er einen viel größeren Druck, auch besser zu funktionieren als wir. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir die gleichen Schwierigkeiten auch in Österreich sehen, so wie wir es in der Schweiz eben gesehen haben oder auch in Schweden aktuell, dass wenn wir uns festlegen darauf, wie viele Wölfe in Österreich leben und neben dann eine Jagdquote, wenn dann mal die Gesetze alle angepasst sind und so weiter, das wird genauso auf das hinauslaufen, Franz, was du gesagt hast. Wölfe, die man nicht merkt, die sollen leben, die werden auch überleben. Und Wölfe, die keine Scheu haben vor Menschen, die tagsüber zum Menschen kommen, auf die Höfe, auf die Flächen und nicht ausweichen, wenn man ruft, klatscht oder Warnschüsse abgibt, die werden dann wahrscheinlich zukünftig auch entnommen werden. Und das ist auch die gleiche Strategie in allen Ländern, wo der Wolf nie verschwunden ist. Da hat es auch gut funktioniert, indem man einfach selektiv eingegriffen hat und die scheuen Wölfe dadurch gefördert hat, indem sie einfach überleben konnten. Und die weniger scheuen, hungrigen, jungen, frechen, wie auch immer, die wurden dann einfach, wenn sie keine Scheu vor Menschen gehabt haben, tatsächlich getötet.
Also von den sogenannten Profijägern halte ich wenig. Tirol hat einen Versuch gemacht, einmal oder zweimal, glaube ich sogar, einmal mit dem Bär, den dann die bayerische Polizei erschossen hat. Das arme Vieh. Ich glaube, in Osttirol gab es auch einmal eine Mannschaft, die man dort hingeschickt hat. Erstens hat es überhaupt nichts zu tun mit den ganzen Revieren und ich glaube, dass man in so einem Fall auf die Ortskundigkeit der jeweiligen Jäger, auf deren Motivation, auf deren Möglichkeiten, weil das ist ja auch keine leichte Aufgabe, das heißt ja auch in der Nacht und spät am Abend und früh am Morgen zu sitzen und viel Geduld zu haben. Also ich glaube, man muss da auf die Ortskundigkeit dieser unserer Jäger und natürlich auch auf die Motivation zurückgreifen. Und der Bauer, nicht? Wenn der Bauer das Notwehrrecht bekommt, dann geht's auch gut, ne?
Also beim Bären Bono damals, da war es ja eine Eingreiftruppe, die tatsächlich keine Ortskenntnis hatte oder zu wenig, sage ich mal. Das geht natürlich nur mit Leuten, die vor Ort tätig sind. In der angesprochenen Schweiz ist es tatsächlich ja so, dass die Wildhut ortskundig ist, weil sie ja permanent draußen ist und zugeteilt ist für einzelne Wildregionen. Und übrigens, Bruno wurde ja tatsächlich von einem Profi erlegt, nicht vom ortsansässigen Jäger in Bayern. Also
und Polizisten,
da muss man, glaube ich,
bitte? Von einem Polizisten.
Ja, da muss man im Prinzip ja auch eine gute Mischung haben, weil was wir brauchen, ist natürlich für ein nachhaltiges Wolfsmanagement einen guten Herdenschutz, dann Entnahme von Wölfen, die keine Scheu zeigen. Und dafür brauche ich Jägerinnen und Jäger, aber die müssen nicht nur wollen, die müssen auch können. Es ist nach wie vor ein nachtaktives Tier. Und das zu finden, so dass man es auch weitgerecht erlegen kann, das ist ja gar nicht so einfach und dementsprechend kommen noch große Herausforderungen dazu auf die Jägerinnen und Jäger und es gibt ja nicht nur diese Aufgabe, die man von ihnen verlangt, es wird ja immer mehr so, dass der Jäger zum Erfüllungsgehilfen wird für die gesellschaftspolitischen Ansprüche, die es gibt, Schalenwild reduzieren, Schweinepest vermeiden, Wölfe regulieren, also da kommen viele Dienstleistungsaufgaben auf die Jägerinnen und Jäger zu und es ist die Frage, ob die das alles dann tatsächlich packen. Selbst wenn sie wollen, müssen sie auch können.
Und Bürokratie kommt auf die Jäger zu, wie in allen Lebensbereichen. Ja. In Tirol dürfen wir jetzt vor jedem Erlegten, die ein Foto machen, zur Abschussmeldung.
Ja, aber man sollte schon Dinge tun, die man machen muss. Gerade auch du in deiner Funktion hast ja auch eine Vorbildfunktion. und zum Ungehorsam aufrufen, ist die Frage, wo es dann aufhört. Also das mag zwar ganz nett klingen am Stammtisch, aber man sollte das versuchen, mit Argumenten zu bearbeiten und nicht mit, da mache ich nicht mit. Aber das müsst ihr in Tirol selber lösen.
Das mit den Fotos ist ja was anderes, aber natürlich muss es gesetzlich auch erlaubt sein und es muss auch passen. Der festen Meinung bin ich auch. Deshalb ist es ja auch ganz wichtig, dass gerade die Wissenschaft, gerade ihr auch euren Beitrag dazu leistet, dass wir hier zu einer Lösung kommen, wo die Berglandwirtschaft, so wie sie bei uns geübt ist, wo auch der Sport der Einheimischen, der Gäste, der Wanderung, überhaupt die Existenz des vieler Bevölkerungsteile in unserem Land einfach durch diesen Steuerfaktor Wolf hintangehalten wird. Das, glaube ich, ist unsere gemeinsame Aufgabe, das zu lösen.
Jeden Fall. Und die Bürokratie muss pragmatisch bleiben. Also ich glaube schon, dass man viel zu viel verlangt, von allen Bürgern alles nachzuweisen. Und es wird ja irgendwann unlustig. Du brauchst ja auch alles Beamten, die dann diese Sachen auch alle prüfen. Und da wird uns KI auch nicht helfen, wenigstens nicht im großen Umfang. Das heißt, wir brauchen doch bei vielen Dingen wieder mal einen Schritt zurück, ein bisschen mehr Vertrauen. Aber dafür muss man auch vertrauensbildende Maßnahmen haben und auch, es muss klar sein, dass das, was den Leuten verantwortungsvoll übertragen wird, auch entsprechend umgesetzt wird. Und das sehen wir in der ganzen Gesellschaft. Und Beispiel Wolfs Management zeigt das ja nochmal deutlich. Ja.
Klaus, was hättest du gerne, was man in 10 Jahren über das Wolfs Management sagt?
Also in 10 Jahren werden wir sicherlich mit ein bisschen Schmunzeln zurückblicken auf das, was wir gerade diskutieren und was wir vor 10 Jahren auch diskutiert haben. Man sieht es in allen Ländern, die sich wieder mit dem Wolf beschäftigen durften. Am Anfang Riesenaufregung, dann irgendwann Ernüchterung und dann Pragmatismus. Und das wird bei uns auch passieren. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Wir werden ein Zusammenleben haben, eine Koexistenz in Österreich zwischen Mensch und Wolf, aber nicht überall und auch nicht in manchen Träumen erfüllten Höhen, was die Dichte angeht, sondern tatsächlich, wie Franz auch schon gesagt hat, wir werden den minimalen Beitrag dazu leisten, dass der Wolf in Europa auch österreichischer Anteil dazu eben entsprechend einen Bestand hat. Und wir werden aber auch sehen, dass wir etliche Betriebe nicht mehr vorfinden werden, die einfach aufgeben, weil sie in nicht schützbaren Bereichen sind und weil man nicht jeden Wolf, der daherkommt, tatsächlich auch, bevor er zum Schaden gehen kann, tatsächlich auch erlegen kann. Das wird einfach so sein. Wir werden sicherlich einige Almen sehen, die zuwachsen. Das wird unser Landschaftsbild verändern und auch unsere Landnutzungsmöglichkeiten. Und es ist Aufgabe der Politik zu sehen, dass das nicht zu viel Emotionen und Ärger im ländlichen Raum schafft, weil die Frustration, die wird kommen. Und ich hoffe, dass die Politik in der Lage ist, hier früh genug einzulenken und nicht nur abzuwarten, was passiert und auch nicht mit zu schnellen Pauschalrezepten, ne, den Wolf, den schießt man dann einfach. So einfach ist es ja nicht. Und das führt auch dazu, dass Erwartungshaltungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Insofern wird noch ein holpriger Weg auf uns zukommen. Aber in 10 Jahren, denke ich, wird sich das Ganze normalisiert haben, aber auf einem anderen Niveau als das, was wir heute kennen. Und es wird sicherlich einige geben, die dann benachteiligt sind aufgrund ihrer Nutzungseinschränkung, die sie haben, weil der Wolf im Prinzip den Takt vorgegeben hat, aber nicht flächig in Österreich, aber punktuell in den schwer zugänglichen Bereichen, die heute noch genutzt werden im Alpenraum.
Franz, was wäre deine Zukunftsvision? Eine Wolf- und almtaugliches Tirol oder ein Tirol ohne Wolf?
Tirol ohne Wolf wird es nicht geben, schon aufgrund der ganzen Zuwanderungen und aufgrund der Populationen, die links und rechts und Ost und West stehen. Aber ich glaube, das Ziel muss es sein, dass die Kulturlandschaft, die bei uns über Generationen hergestellt wurde, weiterhin zu 100% oder zu hohen Prozentsatz weiter bestehen kann, dass unsere Bergbauernfamilien, die ohnehin sehr viel Fleiß und Begeisterung aufbringen müssen, dass sie den Hof überhaupt weiter bewirtschaften, dass man die entsprechend schützt. Und dazu gehört ein absolutes Management. Das sehe ich vielleicht jetzt, unter Management verstehe ich vielleicht jetzt etwas anderes, wie es Wissenschaftler noch besser ausdrücken können. Das Management aus meiner Sicht ist einfach das, dass ein Bauer seine Tiere schützen kann. Mit der Waffe, ohne Waffe. Und ich sehe kein Tirol, ich sehe diese Herdenschutzmaßnahmen, gerade was diese großen Hunde betrifft, also diese Schutzhunde oder was diese Zäune betrifft, das sehe ich mit großer Emotion sehr dagegen, weil ich weiß, was anderen Tieren oder was der Biodiversität in diesen Lebensräumen, die man zerstückelt und zerschneidet, passiert. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist. Also nur noch ganz scheue Wölfe, die man ganz wenig oft sieht. Der Rest muss irgendwie im Sinne eines Notwehrrechts der einzelnen Bauernschaften, Jägerschaften und so weiter in ausgewiesenen Gebieten von mir aus, wo man sagt, das sind Weideflächen, und wenn dort der Wolf auftaucht, dann muss er vertrieben werden. Von mir aus mit einem Warnschuss vorher, und wenn das nicht hilft, dann muss...
Letzte private Frage. Was ist euer Lieblingstier?
Für mich der Hase, wobei ich damit in Österreich natürlich den Schneehasen und den Feldhasen meine.
Viele Tiere.
Ja, aber das besondere Lieblingstier?
Gams.
Und wieso die Gams?
Oder Hirsch. Nein, unsere edlen Wildtiere. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ich habe Milchkühe selber gehabt. Wie mein Vater gestorben ist, habe ich die auch selber noch gemolchen. Jetzt habe ich Schafe derzeit, damit ich meine Landwirtschaft bewirtschaften kann. Es hat alles für sich etwas. Keine Katzen, vielleicht Hunde doch.
Das war keine eindeutige Antwort, aber wir nehmen es hin. Lieber Klaus, lieber Franz, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, liebe Lilly.
Herzlichen Dank.
Servus, Franz.
Und Weidmannsheil.
Und das war's für heute von Ein Mann, ein Wort. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Damit ihr nichts versäumt, abonniert unseren Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eure Bewertung hier und empfehlt unseren Podcast weiter.